SRF 2 Kultur.
Reflexe, am Mikrofon begrüßt sie Michael Marek. Am 16. März jährt sich zum 45. Mal das Massaker von My Lai. Damals umzingelten US-Soldaten das kleine vietnamesische Dorf nordöstlich von Saigon. 4 Stunden später waren über 500 Bewohner tot. Ronald Häberle begleitete damals die US-Soldaten. Der Armeefotograf hielt fest, wie sie Männer, Frauen und Babys ermordeten, Tiere abschlachteten und Brunnen vergifteten. Häberle war dafür verantwortlich, dass 1969 weltweit Fotos über das Massaker von My Lai erschienen. Sie führten zu einer Wende in der öffentlichen Meinung zum Vietnamkrieg. Wir haben den 73-Jährigen aufgesucht, der heute äußerst zurückgezogen in der Nähe von Cleveland lebt.
Der Befehl lautete, alle im Dorf zu töten. Irgendwer fragte, ob damit auch Kinder und Frauen gemeint seien, und die Antwort war alle im Dorf. Ich wurde fast ein Jahr für den Vietnam-Einsatz ausgebildet. Bevor ich zum ersten Mal einen Menschen tötete, wusste ich nicht, worüber alle sprachen. Das Schießen auf Schattenrisse, die Vernichtung mit Gas, den Einsatz von Atomwaffen. Alles, worüber wir redeten, war, dass Menschen andere Menschen umbringen.
All we were talking about is people killing people.
März 1968. Die Sonne geht gerade über dem südchinesischen Meer auf, als Hubschrauber der US-Armee die kleine Ortschaft My Lai erreichen. Soldaten der Charlie Company umzingeln das Dorf 540 Kilometer nordöstlich von Saigon. Ihr Auftrag: Aufspüren und Vernichten von Angehörigen des Vietcong, der südvietnamesischen Kommunisten. 4 Stunden später sind 504 Dorfbewohner tot.
So our helicopters landed, immediately jumped off, and we were briefed. There was outgoing fire coming from the village.
Als wir mit unseren Hubschraubern in My Lai landeten, hieß es, wir werden vom Vietcong beschossen. Aber das war gelogen. Was unsere Leute dort machten, war kaltblütiger Mord.
Cold-blooded murder, that's what I call it.
North Ridgeville, 30 Kilometer südwestlich von Cleveland, Ohio. Schmuckloser Vorort der einstigen Stahlmetropole. Weißgestrichene Einfamilienhäuser, Doppelgaragen, gepflegte Vorgärten, US-amerikanischer Mittelstand. Hier lebt Ronald Häberle. Das Massaker von My Lai ist vor allem wegen seiner Bilder in Erinnerung geblieben. Brennende Hütten, Menschen mit aufgeschlitzten Leibern, entstellte Leichen, die zwischen Reisfeldern liegen. Häberle ist damals 27 Jahre alt und arbeitet als Armeefotograf. Heute ist er Rentner und lebt allein in seinem Bungalow. An den 16. März 1968 kann er sich noch immer gut erinnern.
As I remember boarding the choppers and heading off toward the village. So our helicopters landed and we just immediately jumped off and we were.
Wir stiegen in die Hubschrauber, um nach My Lai zu fliegen. Nachdem wir gelandet waren, begannen unsere Leute auf alles zu feuern, was sich bewegte. Ich sah, wie einer alten Frau aus kürzester Entfernung in den Kopf geschossen wurde. Ihr Gehirn spritzte in alle Richtungen. Auf der Straße lagen überall Leichen.
There was this one woman, she was behind, spent a rock or a little bit of a hill. She was on the other side of a ditch, on the other side of south of 521. She stood up and I remember the American GIs shooting at her and you could see her, she got hit in the head and you can see bone splattering. We saw dead bodies on the road.
Knapp ein halbes Jahrhundert später erzählt Häberle mit ruhiger Stimme von den Geschehnissen. Dass er damals auf den Auslöser der Kamera drücken konnte, verwundert ihn bis heute.
Ich war total schockiert. Ich stand irgendwie neben mir. so als wäre ich ganz weit weg. Wissen Sie, es war Krieg. Während des Mordens haben die Soldaten sogar Mittagspause gemacht. Ich habe auch das fotografiert. Ich wollte diesen Wahnsinn dokumentieren. Ich sah 20 Vergewaltigungen. Unschuldige Zivilisten wurden erschossen. Das machte doch alles keinen Sinn.
Basically because of what I described before, the rapes of, you know, the small children. There's over 20 rapes there that day. And the shooting of innocent civilians. It just doesn't, you know, it just doesn't make sense.
Kaum ein anderes Ereignis hat in den 1960er und 1970er Jahren die Weltöffentlichkeit so bewegt wie der Vietnamkrieg. Bis heute glauben viele US-Amerikaner, die Medien hätten den Vietnamkrieg entschieden. Der Krieg ist zu Hause in den USA und nicht im südostasiatischen Dschungel verloren worden. Zum Beispiel mit vermeintlich demoralisierend wirkenden Fernsehberichten und Fotografien über das Massaker von My Lai. Der damalige ARD-Korrespondent Hermann Finke.
Es war so, dass jahrelang über den Vietnamkrieg in Ländern wie der Bundesrepublik, in Ländern wie Großbritannien, USA und anderen Staaten berichtet worden ist, beinahe ausschließlich aus Quellen, die entweder amerikanische Quellen waren oder südvietnamesische Quellen waren. Es gibt unter Kollegenkreisen Geschichten oder es zirkulieren so Geschichten, wie das dann im Einzelnen ging, dass man mit dem Whisky auch die Presseerklärung serviert bekam. Und dann war dies die Basis sozusagen für die Berichterstattung am nächsten Tag. Informationen, die etwa aus Nordvietnam kamen, sind fast immer abgetan worden als kommunistische Propaganda.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Fernsehaufnahmen von militärischen Kämpfen, von verletzten und verstümmelten Toten lediglich einen Bruchteil der TV-Berichterstattung über Vietnam ausmachten.
Von 2300 Berichten zwischen 1965 und 1970 dokumentieren nur 76 reales Kampfgeschehen. Eine Auswertung der Abendnachrichten belegt, dass gerade mal 3% aller Filmberichte aus Südostasien wirkliche Gefechte zeigen. Und das sind meistens ein paar niedergehende Granaten oder das Geknatter eines Heckenschützen. Im Anschluss daran vielleicht das ferne Geräusch von Luftangriffen, um den unsichtbaren Feind auszuschalten, wie es in der Sprache der Militärs heißt.
Natürlich konnten die Korrespondenten über Vietnam mehr schreiben als über jeden anderen Krieg, darunter auch regierungskritische Berichte. Aber die meist 3- bis 4-minütigen Beiträge zeichneten sich eher durch einen stilisierten, distanzierten Blick auf einen scheinbar zusammenhanglosen Konflikt aus.
Bilder von landenden Hubschraubern, von hohen Gräsern, die im Wind der Helikopter schwanken, von US-amerikanischen Soldaten, die mit schussbereitem Gewehr über ein hügeliges Gelände ausschwärmen, dann und wann auf der Tonspur eine ferne Explosion mit einer dunklen Rauchsäule als großartige Schlussszene, die stets einem brennenden Munitionslager des Vietcong zugeschrieben wird.
Der US-amerikanische Journalist John MacArthur in seiner Studie über die Schlacht der Lügen, die Medien und der Krieg. This is the end, beautiful friend. Selbst die GIs gewöhnten sich an solche Berichterstattung und begannen in der Gegenwart von Fernsehkameras wie Schauspieler in der eigenen Inszenierung zu posieren.
Die Kriegsberichterstattung war ja für die Demokratien im 19. Jahrhundert etwas Neues.
Friedrich Krotz, Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Universität Bremen.
Dass überhaupt Journalisten unabhängig von dem Militär, unabhängig von Regierungen, ihre Militärs begleiten und berichten, systematisch versuchen herauszufinden, was passiert da eigentlich. Ist das, was uns das Militär sagt, was uns die Regierung sagt, ist das glaubwürdig? Das war ein Fortschritt. Denn gerade in der Zeit des Krieges ist die Demokratie ja ganz besonders bedroht, weil der Krieg immer darauf angewiesen ist, dass die Bevölkerung ihn auch trägt, jedenfalls in Demokratien. Das war ein Fortschritt, der eben schon vor 150 Jahren stattgefunden hat. Und seither hat sich eigentlich wenig geändert. Es ist immer noch so, dass wir in der Kriegsberichterstattung angewiesen sind auf zwei Quellen. einmal auf die Quelle, was sagt uns das Militär, was sagt uns die Regierung? Und zum anderen die Quelle, die verantwortungsvollen Rundfunkveranstalter und Zeitungen schicken Spezialisten an die Front, die sollen von dort berichten. Das ist immer noch genau das gleiche Modell wie damals.
Der Göttinger Soziologe Wolfgang Sowski hat die These aufgestellt, dass unsere westlichen Gesellschaften über eine Art befriedetes Bildgedächtnis verfügen würden. Obwohl vielstimmig die mediale Allgegenwart der Gewalt angeklagt wird, sind Darstellungen des Gewaltablaufs rar. Im Zeitalter der Präzisionswaffen, die von Generälen und selbsternannten Militärfachleuten beschworen werden, bleiben die Opfer ausgeblendet, etwa im Irak- oder Afghanistan-Krieg.
Es ist eine Strategie des Militärs, Sympathie zu erwerben, indem sie die Leute ausbilden. Es ist festzustellen, dass sich viele junge Männer, die eine Journalismusausbildung gemacht haben, geradezu danach drängen, im Krieg mit Coolness zu berichten und jeden Abend im Wohnzimmer zu erscheinen und die großen Dinge zu berichten. Das ist ein Schritt in die Karriere. Und das ist sozusagen das Bild von lauter Einzelnen, die sich durch die Gegend durchschlagen. Aber eigentlich ist Presseberichterstattung, eigentlich ist Journalismus ein hochgradig vernetztes System.
Vietnam war der erste Fernsehkrieg der Geschichte. Erstmals wurden die Grausamkeiten des Krieges zur Primetime gezeigt, zur besten Fernsehzeit im Abendprogramm. Das nackte, von Napalmbomben verbrannte vietnamesische Mädchen, der Kopfschuss auf einen gefangenen Vietcong durch den Saigoner Polizeipräsidenten, die ermordeten Dorfbewohner von My Lai. Diese Gewaltorgie erklärt der ehemalige Armeefotograf Ronald Häberle so.
I think the reason for the brutality, revenge.
Ich denke, es war Rache. Die Soldaten der Charlie Company waren vorher in Gefechte verwickelt, wurden in Minenfeldern verletzt oder getötet. Die jungen Leute stürzten in Fallgruben, die mit vergifteten Spitzen gespickt waren. Sie wurden von Heckenschützen beschossen. Aber den Feind bekamen sie niemals zu Gesicht. Sie hatten schlichtweg Angst. Deshalb haben sich die Soldaten so schlimm gegenüber den Vietnamesen verhalten.
Mit einer Schwarz-Weiß- und einer Farbkamera hält der junge Armeefotograf fest, wie die Mitglieder der Charlie Company Frauen, Kinder und Männer ermorden, Tiere abschlachten, Brunnen vergiften, Häuser und Lebensmittelvorräte in Brand stecken.
It's like, it was unreal. GIs jumping on the back of water buffalo, trying to stab with their bayonet as they're riding, shooting at the animals, burning at the hooches.
Es war alles total irreal. Die Leute wurden mit Bajonetten von den GIs massakriert. Ich fragte einen der Soldaten, warum er das machte, warum er Kindern und Babys in den Kopf schießt. Ich bekam keine Antwort. Er starrte mich an, drehte sich um und ging. Dann tötete er ein Kind mit einem M16-Gewehr. Das Kind landete auf einem Leichenhaufen.
And out of the rice paddy, I could see a small child toward the pile of bodies in the road.
Den Opfern werden mit Bajonetten und Messern Ohren und Köpfe abgetrennt, Kehlen aufgeschlitzt, Zungen herausgeschnitten und Scalps genommen. All das hat Ronald Häberle detailliert festgehalten.
Glückwünsche den Offizieren und Mannschaften zum ausgezeichneten Gefecht,
telegrafiert General William Westmoreland, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Vietnam. Nur einer wagt den bedrängten Dorfbewohnern zu helfen, erzählt Häberle, der Hubschrauberpilot Hugh Thompson. Er landet zwischen den Soldaten und den Dorfbewohnern, dann ruft er über Funk Hilfe für die verwundeten Zivilisten.
Thompson war der Einzige, der versuchte, das Morden zu stoppen. 13 Vietnamesen wurden ausgeflogen. Während der ganzen Aktion hielten Thompsons Bordschützen Glenn Andreotta und Lawrence Corburn mit ihren MGs die eigenen Kameraden in Schach. Aber ansonsten gab es niemanden, der den Wahnsinn zu stoppen versuchte.
Zurück im Basiscamp der US-Armee wird Häberle zum Rapport bestellt. Er wird von einem Offizier befragt, muss seine Schwarz-Weiß-Kamera abgeben.
I had two cameras that day. One was a Nikon, which I loaded with a color film Ektachrome.
Ich hatte an dem Tag zwei Kameras dabei. Meine eigene mit dem Farbfilm habe ich behalten und versteckt. Meine Vorgesetzten haben nicht nach der Kamera gefragt. Wir waren ja als Armeefotografen damit beauftragt, Aufnahmen von den Einsätzen zu machen. Viele Soldaten hatten in Vietnam selber eine Kamera dabei.
Von dem Kriegsverbrechen erzählt Häberle zunächst niemandem. Ich wäre als Nestbeschmutzer der Armee beschimpft worden, sagt er rückblickend.
Because what would have happened if we would have blown the whistle?
Was wäre passiert, wenn ich zu plaudern angefangen hätte? Was wäre meinen Kollegen passiert, die als Reporter und Fotografen beim nächsten Einsatz raus mussten? Verstehen Sie? Vielleicht hätte man sie hinterrücks erschossen. Ihr Leben wäre nichts mehr wert gewesen.
Dass Häberle Armeefotograf wurde, war Zufall.
Ich war während meiner Dienstzeit zunächst auf Hawaii stationiert. Ich wurde nicht nach Vietnam abkommandiert. Ich wollte selber dorthin. Es interessierte mich. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was dort los ist.
Im April 1968, noch vor der Veröffentlichung seiner Fotos, wird Häberle ehrenhaft aus der US-Armee entlassen. Danach beendet er sein Studium und arbeitet zeitweise als Fotograf in Cleveland. In seiner Heimatstadt stellt Häberle eine Diashow zusammen, die er auf öffentlichen Veranstaltungen zeigt, unter anderem vor dem Rotaria Club. In die Mitte der Dia-Serie mit Aufnahmen aus seiner Dienstzeit platziert er die Bilder des Massakers von My Lai.
Ich habe die Bilder verschiedenen Bürgervereinigungen gezeigt. Ich wollte wissen, wie die Leute darauf reagieren. Ungläubiges Staunen im Publikum. Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass US-Soldaten solche Verbrechen begangen haben. Eine Frau meinte, ich hätte mir eine Seifenoper für Hollywood ausgedacht.
Dem US-Militär gelingt es über 18 Monate lang, die Ermordung der Dorfbewohner von My Lai zu verheimlichen. Niemand will Häberles Fotos publizieren, keine Redaktion hat Interesse, seine Bilder des Bösen zu drucken. Bis der damals noch unbekannte Journalist Seema Hersh zu recherchieren beginnt und die Hintergründe des Kriegsverbrechens aufdecken kann.
Die amerikanischen Medien haben nicht darauf reagiert. Sie haben, um es salopp zu formulieren, diese Meldung verschlafen. Oder aber keinen großen Wert darauf gelegt.
Der Politologe und Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung, Bernd Greiner.
Dass es überhaupt zu einem Medienskandal wurde, war weniger den großen Redaktionen wie New York Times oder Washington Post oder wer auch immer geschuldet, sondern geht auf die Initiative eines einzelnen Journalisten zurück. Seema Hersh, der seine Karriere als Polizeireporter begonnen hatte, später einige Monate auch bei der New York Times war, aber im Großen und Ganzen von seiner ganzen Arbeit her die Tradition des investigativen Journalisten vertritt. Eine Tradition, die auch verbunden ist mit der Haltung, auf eigene Faust zu arbeiten, sich nicht der Verwertungslogik großer Zeitungen und anderer Medien zu unterwerfen, sondern im Grunde genommen seine Unabhängigkeit zu bewahren und darüber auch eine gewisse Unbestechlichkeit.
Doch erst mit der Veröffentlichung der Fotos von Häberle im November 1969 werden die US-Amerikaner auf das Massaker aufmerksam. Die Aufnahmen erscheinen in verschiedenen Medien, zuerst im Cleveland Plain Dealer und dann im Life Magazine. Dafür erhält Häberle im selben Jahr den Deadline Award der New Yorker Journalistenvereinigung. Geehrt fühlt er sich bis heute nicht.
Es macht mich überhaupt nicht stolz, über das Massaker berichtet zu haben. Aber mit meinen Bildern konnte das Kriegsverbrechen bewiesen werden. Es war ein trauriger Tag für das Militär und die Vereinigten Staaten.
Die Die Vereinigten Staaten sind schockiert. Die eigenen Soldaten, Vorkämpfer für Freiheit und Demokratie gegen den Kommunismus, entlarvt als eine Bande von Massenmördern.
Mit meinen Bildern wollte ich den Leuten zeigen, dass wir Amerikaner nicht einfach nur die Guten waren.
Die US-Armee setzt den Drei-Sterne-General William Pierce als Sonderermittler ein.
You've probably wondered why we've come to South Vietnam. We've come here actually to expand our investigation.
Er hat diese Untersuchung nicht vom Schreibtisch ausgeführt. Er hat sich nicht damit begnügt, irgendwelche Adjutanten oder Helfer nach Vietnam zu schicken, um dort mal zu schauen, was da eigentlich passiert ist, oder Unterlagen zu recherchieren, Interviews zu machen und so weiter und so fort. Nein, er ist selber hingefahren. Und er war sich nicht zu schade, im strömenden Regen mit seinen Adjutanten Meter für Meter buchstäblich in My Lai abzugehen, die niedergebrannten Häuser sich anzuschauen, die Grabstätten der Ermordeten sich anzuschauen, mit Überlebenden zu sprechen. Das alles hat er selber gemacht. Er hatte einen unmittelbaren Eindruck davon, was dort passiert ist.
In seinem Abschlussbericht beschreibt Pierce auf mehr als 20.000 Seiten das Bild einer maroden Militärführung. Und er belegt, dass die Geschehnisse in My Lai nicht die Ausnahme, sondern die Regel während des Vietnamkriegs waren.
Eines der eindrücklichsten Interviews, die in diesem Zusammenhang geführt worden sind, wurde gegeben von einem Soldaten, Paul Medlow, der Ende 1969 aus der Armee entlassen in die USA zurückkehrte und vor laufenden Kameras zu bester Sendezeit auf CBS eingestanden hat, dass er dabei war, dass er schockiert ist, dass er entsetzt ist darüber, dass er nichts verschweigen will, auch nichts entschuldigen will. Und der in allen Einzelheiten geschildert hat, was an diesem Tag vor sich gegangen ist.
Es ist der Journalist Seema Hersh, dem es gelingt, den jungen Soldaten zu interviewen.
Paul Medlow from a small town called New Goshen, Indiana. And I'm on the phone like a madman.
Paul Medlow stammt aus einer kleinen Stadt in Indiana. Ich habe wie verrückt herumtelefoniert und finde eine Telefonnummer, rufe an. Eine ältere Frau mit Südstaaten-Akzent meldet sich. Ich sage ihr, ich bin Reporter, ich möchte mit ihrem Sohn sprechen. Sie sagt, ich weiß nicht, ob er mit Ihnen sprechen wird. Ich erkläre, morgen bin ich da, ich komme per Flugzeug. Schließlich finde ich diese armselige Hühnerfarm. Ich fahre auf den Hof und die Frau kommt heraus. Ich bin der Reporter, stelle ich mich vor. Ist Ihr Sohn da? Sie sagt ja und ich frage, kann ich mit ihm sprechen? Ich weiß nicht, antwortet sie, das hängt von Ihnen ab. Und dann sagt mir diese ungebildete 50-jährige Frau, ich gab Ihnen einen guten Jungen und die schickten mir einen Mörder zurück. This
uneducated 50-year-old woman, she says to me, I gave them a good boy and they sent me back a murderer.
Als einen Robin Hood sieht er sich nicht. Kriegsfotograf wollte er nach My Lai nie werden, sagt Häberle. Mit seiner Vorgeschichte wäre er immer als Denunziant abgestempelt worden. Seit dem ersten Golfkrieg ist es ohnehin undenkbar, dass Kriegsjournalisten nicht genehmigte Aufnahmen veröffentlichen können, ganz zu schweigen, dass jemand seine Kamera am US-Militär vorbei benutzen kann.
And you know, it happens in all the wars. That's what war's all about. But people have to realize that, you know,
die Leute müssen wissen, dass jeden Tag schreckliche Dinge passieren. Massaker, von denen man nie etwas hört. In My Lai war ich zufälligerweise mit der Kamera dabei, zum Glück, denn so kam die Wahrheit ans Licht. Andernfalls wäre das Kriegsverbrechen unter den Teppich gekehrt worden.
In seinem Haus hängen Miro-Drucke, auf dem Kaminsims steht ein blaues Gefäß, Ashes for Old Lovers, und der Deadline Award, eine hässliche Plastik aus Bronze. Seine Urgroßeltern kamen aus Deutschland im 19. Jahrhundert nach Cleveland. Häberles große Leidenschaft sind Fahrräder, er sammelt Bikes. Sein ganzer Stolz ist die neueste Rennmaschine aus Kohlefaser. Häberle ist Jahrgang 1941 und noch immer sportlich, auch wenn es seine Figur nicht erahnen lässt. Einige Male ist er nach Vietnam als Tourist zurückgekehrt.
Well, the first time I returned to My Lai was on a bike ride from Hanoi to Saigon, and I returned there as a civilian.
Ich habe eine Fahrradtour von Hanoi nach Saigon unternommen. Ich war auch in My Lai. Das war eine innere Verpflichtung für mich, eine Ehrerbietung an die Opfer, die damals ermordet wurden.
I paid my, you know, personal respects to the, you know, the people. They were killed there that day.
Manchmal können Fotografien auch Kriege entscheiden. Sind heute Bilder aus Kriegsgebieten wie über das My Lai-Massaker überhaupt möglich?
In my mind, I don't think you really have the clear eyewitness journalism like you had back in the Vietnam War. I think the Gulf War. I mean, nobody was allowed to carry a personal camera.
Heute gibt es einen Augenzeugenjournalismus, wie wir ihn in Vietnam hatten, ganz sicher nicht mehr. Denken Sie nur an den Golfkrieg an Afghanistan. Niemandem war und ist es erlaubt, seine eigene Kamera mitzunehmen. Das Militär kontrolliert alles und jeden, sogar die Nachrichtenleute. Es gibt viele Arbeitseinschränkungen. Das Militär genehmigt nur Bilder, die propagandistisch zu gebrauchen sind. Durch die My Lai-Fotografien hat sich die ganze Kriegsberichterstattung grundlegend verändert.
Häberle ist ein rationaler Mensch, keine Gefühlsausbrüche, wenn er über das Morden von 1968 spricht. Bis heute hat er keine Albträume. Er spricht gelassen und mit wenigen Gesten, stets zuvorkommend und freundlich, im grauen I Love Laos T-Shirt, verwaschener Blue Jeans und mit schütterem Haar. Großgewachsen ist er, mit wachem Blick und eleganter Designerbrille. Nur im letzten Jahr war er den Tränen nahe, sagt Häberle, als er einen Überlebenden von My Lai traf.
As I remember, there was this one woman, she was behind, spent a rock or a little bit of a...
Ich erinnere mich an eine alte Frau, die sich hinter einem Stein oder einem kleinen Hügel versteckt hatte. Ein GI schoss ihr in den Kopf. Ich habe die sterbende Mutter fotografiert, wie sie im Todeskampf ihr Baby und ihren kleinen Sohn zu schützen versuchte. Später habe ich erfahren, dass die Kinder das Massaker überlebt hatten.
Auf Häberles Fotos sind die schweren Verletzungen der Mutter zu sehen. In den Medien wird dieses Bild nur selten gezeigt. Es ist zu grausam, zu schockierend. Der 6-jährige Junge von damals lebt mittlerweile in Deutschland. Tran van Dyck und der Fotograf von My Lai sind Freunde geworden. Häberle ist innerlich bewegt.
Oh yes, I can remember that woman. And what's really interesting too is that I've talked to Dyck, I've met him.
Na klar, erinnere ich mich an das Treffen. Ich habe mit Dyck gesprochen und ihm die Kamera gezeigt, mit der ich die Bilder von ihm und seiner sterbenden Mutter aufgenommen habe. Die Kamera und die Bilder sind ein starkes Band zwischen uns.
Heute befindet sich Häberles Kamera von 1968 zu Hause bei Tran van Dyck in Remscheid. Sie steht auf einem kleinen Altar vor dem Bild seiner ermordeten Mutter. Häberle hat ihm die Kamera geschenkt. Das war Reflexe über den US-amerikanischen Kriegsfotografen Ronald Häberle. Eine Sendung von Michael Marek.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.